Herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Also es ist Montagabend, kurz nach 10. Genauer gesagt Montag, der 29. Juni 2026.
Mhm, der Tag der Tage quasi.
Genau. In wenigen Minuten geht es nämlich für Deutschland im WM-16-Finale gegen Paraguay um absolut alles.
Richtig. Es gibt keinen Morgen mehr, wenn das schief geht.
Eben. Und du, also du, der uns jetzt gerade zuhörst, du sitzt vielleicht gerade vor dem Fernseher oder hast irgendwie das Radio laufen, dein Puls rast wahrscheinlich, die Handflächen schwitzen und tief in dir drin weißt du ganz genau, dass heute einfach alles den Bach runtergehen kann.
Ja, die Gruppenphase lief ja, sagen wir mal, okay. 2 Siege, aber eben auch diese eine extrem bittere Niederlage.
Oh ja, die hat wirklich alle Sicherheiten wieder eingerissen, oder?
Total. Man zweifelt plötzlich an allem.
Und wir alle stellen uns in so einem Moment, kurz vor dem Anpfiff, diese eine Frage, nämlich, warum tun wir uns das eigentlich an?
Ja, warum dieser Stress, ne?
Genau. Und wenn wir an solche entscheidenden Sportmomente denken, dann haben wir ja meistens so diese ganz klassischen lauten Bilder im Kopf.
Ja, jubelnde Ränge, blendendes Flutlicht.
Mhm, richtig. Ein Spieler im Freudentaumel, der diesen Pokal in die Kamera reißt, alles extrem laut und grell.
Genau. Unsere mediale Vorstellung von Sport ist extrem eindeutig. Die Sieger und Verlierer stehen in diesen Bildern meistens schon fest, das Konfetti regnet und das Bild lässt überhaupt keinen Zweifel daran, was gerade passiert ist.
Alles ist quasi aufgelöst in pure Euphorie oder eben totale Verzweiflung.
Mhm. Dazwischen gibt es in diesen Bildern nichts.
Und unsere Mission für diese heutige Erkundung ist wirklich so paradox wie faszinierend.
Absolut.
Wir wollen nämlich klären, warum das ehrlichste, passendste und vielleicht tiefgründigste Bild für dieses Gefühl von Millionen Fans heute Abend, also auch für dich, der uns gerade lauscht, eben kein bebendes Stadion ist.
Nein, überhaupt nicht.
Sondern ein über 200 Jahre altes, ziemlich düsteres Gemälde eines winzigen, einsamen Mönchs an einem kalten Meer.
Ja, es ist ein wirklich genialer Kontrast. Denn in unserer Erkundung heute geht es eben ausnahmsweise mal gar nicht um die sportliche Taktik.
Zum Glück, davon haben wir die letzten Tage genug gehört.
Richtig. Wir analysieren heute keine Pressinglinien. Wir diskutieren nicht über die Restverteidigung bei Kontern oder ob der linke Außenverteidiger jetzt endlich seine Formkrise überwunden hat.
Gott sei Dank. Worum geht es dann?
Es geht um eine viel fundamentalere, eigentlich schon existenzielle menschliche Grundsituation. Nämlich die, dass wir vor einer offenen, absolut unkontrollierbaren Zukunft stehen. Und dieses Kunstwerk von Caspar David Friedrich, das fängt genau dieses nervenaufreibende Gefühl, das die Millionen Fans heute Abend durchleben, auf fast schon unheimliche Weise perfekt ein.
Wahnsinn. Aber bevor wir überhaupt begreifen können, was dieser Romantikmönch mit so einem K.O.-Spiel gegen Paraguay am Hut hat, müssen wir dieses Gemälde mal vor unserem inneren Auge aufbauen.
Ja, wir müssen es quasi greifbar machen.
Genau. Also nimm uns doch mal mit ins Jahr. 1808 bis 1810 war das, richtig?
Genau, das ist die Zeit, als Caspar David Friedrich dieses Werk den Mönch am Meer gemalt hat.
Also, was genau sehen wir da? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also, stell dir die Leinwand als eine extrem breite, dominante, horizontale Fläche vor. Das ganze Bild ist im Grunde genommen in 3 flache Schichten aufgeteilt.
Okay, 3 Schichten.
Unten am Rand gibt es ein schmaler, ganz heller Streifen. Das ist der Strand.
Mhm.
Direkt darüber liegt das Meer. Aber, und das ist wichtig, es ist kein malerischer, schöner Ozean, der irgendwie zu einer Seereise einlädt oder so. Es ist ein fast schwarzes, richtig bedrohliches Meer.
Uff, okay.
Es wirkt eigentlich gar nicht wie Wasser, sondern eher wie eine massive, undurchdringliche Barriere.
Also eher wie so eine Mauer aus Wasser.
Genau. Und dann? Direkt über dieser schwarzen Linie kommt der Himmel.
Wahrscheinlich ein ziemlich großer Himmel, oder? Ich meine, wenn unten nur Strand und ein bisschen Wasser sind.
Sehr, sehr viel Himmel. Er nimmt fast das gesamte Bild ein und verschluckt quasi alles.
Okay.
Er ist neblig, wolkenverhangen und total ungreifbar. Und weißt du, es gibt auf diesem ganzen Bild absolut keinen Weg, der den Blick des Betrachters irgendwie sanft hineinführt.
Kein Weg, okay.
Da ist auch kein rettendes Schiff am Horizont zu sehen, auf das man irgendwie hoffen könnte. Und es gibt eben auch keinen gemütlichen, wärmenden Sonnenuntergang, der die Szene noch irgendwie romantisch machen würde.
Nur diese Kälte?
Ja, einfach nur diese monumentale, kühle Leere.
Okay, lass uns das mal kurz aufdröseln. Wenn ich mir das so anhöre, dann klingt das für mich so, als würde man nachts, vielleicht so 2 Stunden vor dem Anpfiff, in ein komplett leeres, riesiges Stadion blicken, noch bevor das Flutlicht überhaupt angeht.
Oh ja, das ist ein sehr gutes Bild.
Alles ist dunkel, alles ist gigantisch und man spürt diese erdrückende Stille vor dem Sturm.
Aber warte mal, das Bild heißt doch Der Mönch am Meer.
Richtig.
Wo ist denn der titelgebende Mönch in all dieser gähnenden Leere?
Ah, der steht ganz unten links, auf diesem hellen Strandstreifen.
Okay, links unten.
Ja, eine winzige Figur in einem dunklen Gewand, völlig allein. Und er steht dem Meer zugewandt.
Er schaut also quasi in diese Barriere?
Genau, er blickt hinaus auf dieses dunkle Wasser und in diesen endlosen Himmel. Und was ganz entscheidend ist, er dreht uns, den Betrachtern, komplett den Rücken zu. Er schaut uns gar nicht an.
Null. Er gibt uns keinerlei Augenkontakt. Wir sehen eigentlich nur, wie er schaut. Und genau hier greift deine leere Stadionanalogie wahnsinnig gut. Der Mönch ist nämlich gar nicht die Hauptfigur, zumindest nicht in dem Sinne, wie wir es von klassischen Porträts kennen.
Er ist eigentlich nur so ein Komma in der Landschaft, oder? Also ein Maßstab für das, was ihn da so gewaltig überragt.
Exakt. Und genau das sagen auch die staatlichen Museen zu Berlin, die sich ja sehr intensiv mit dem Werk befassen.
Aha.
Die beschreiben genau diesen Effekt. Friedrich konstruiert die gesamte Bedeutung seines Bildes durch diesen extremen Maßstab. Der Mensch wird hier eben nicht als so ein stolzer Herrscher über die Natur inszeniert,
sondern er wird geschrumpft.
Scheinbar unendlichen Weite.
Verstehe. Die Einsamkeit dieses Mönchs entsteht also gar nicht dadurch, dass einfach niemand anderes am Strand ist.
Sondern
sie entsteht, weil die Welt vor ihm so unbegreiflich groß, still und leer ist.
Ha, genau.
Aber wenn dieses Bild jetzt fast nur aus Leere besteht, also wirklich nur aus diesen 3 simplen Schichten, Strand, Meer, Himmel, warum machen Kunsthistoriker dann bis heute so einen riesigen Wirbel darum?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ich meine, wir sprechen hier von einer Zeit um 1810. Da strotzten Gemälde doch normalerweise vor unzähligen Details, Engeln, Bäumen, was weiß ich nicht alles.
Und genau diese radikale Reduktion ist der Grund für seine epochale Wirkung.
Wenn wir uns die klassische Landschaftsmalerei jener Zeit mal ansehen, dann ging das Publikum damals mit ganz klaren Erwartungen, mit bestimmten Sicherheiten in so eine Ausstellung.
Okay, was wollten die sehen?
Man wollte zum Beispiel eine klassische Tiefenperspektive sehen.
Also etwas, wo das Auge so richtig schön sanft in den Hintergrund gleiten kann. So ein Fluchtpunkt.
Richtig, genau. Und man wollte eine sogenannte Staffage im Vordergrund.
Warte, Staffage? Du meinst diese kleinen Buschgruppen oder irgendwelche zufällig platzierten Bauern im Vordergrund, die Maler nur dorthin pinseln, damit das Auge irgendetwas zum Festhalten hat?
Ganz genau. Ein pittoresker Baum, ein kleiner verschlungener Weg, vielleicht eine hübsche kleine Ruine am Rand.
Okay. Die Leute wollten, dass ein Gemälde eine harmonische Ordnung hat, dass es den Blick irgendwie führt, eine schöne Aussicht bietet und, ganz wichtig, vielleicht sogar moralisch aufbaut. Der Betrachter wollte sich sicher und erhaben fühlen.
Und Friedrich hat das alles einfach gestrichen.
Er hat es komplett verweigert.
Krass.
Er nimmt dem Betrachter all diese vertrauten Sicherheiten einfach weg. Da ist kein Vordergrund, an dem man sich festhalten kann. Kein Mittelgrund, durch den das Auge spazieren könnte.
Einfach nur Schichten.
Ja. Kein harmonischer Abschluss, kein einziges pittoreskes Detail. Nur diese radikalen, horizontalen Zonen. Und die Fachleute der Berliner Nationalgalerie sagen heute, dass genau in dieser kompromisslosen Bildsprache, also in dieser Weigerung, uns etwas Schönes oder Tröstliches zu zeigen, eigentlich schon die Moderne beginnt.
Das ist wirklich faszinierend. Er malt also nicht einfach eine Landschaft ab?
Nein, er malt den Verlust der Orientierung.
Aber Moment mal, lass uns kurz innehalten. Er streicht also alles, was Kunst für die Menschen damals verständlich und irgendwie tröstlich gemacht hat. Da muss das Publikum 1810 doch völlig vor den Kopf gestoßen gewesen sein.
Oh ja, das waren sie auch.
Haben die das einfach so akzeptiert, als sie plötzlich vor dieser gähnenden Leere standen?
Überhaupt nicht. Die allermeisten waren total irritiert. Einige fanden es wirklich furchtbar. Aber einige der brillantesten Köpfe jener Zeit haben sofort verstanden, dass hier gerade Kunstgeschichte geschrieben wird.
Wer zum Beispiel?
Ein perfektes Beispiel aus unseren Quellen ist Heinrich von Kleist.
Ah, Kleist.
Genau. Nach der allerersten öffentlichen Ausstellung auf der Berliner Akademie-Ausstellung hat Kleist 1810 in den Berliner Abendblättern eine Rezension über genau dieses Gemälde geschrieben.
Und was sagt er?
Er merkte sofort, dass dieses Bild völlig anders funktioniert als alles, was er bisher in seinem Leben gesehen hatte.
Wie hat er das denn beschrieben?
Das ist wirklich das Faszinierende daran. Kleist schrieb nicht einfach nur darüber, was auf dem Bild zu sehen ist, also ein Mann und etwas Wasser. Er beschrieb, was das Bild mit dem Betrachter macht.
Okay, das heißt,
er schrieb sinngemäß, es sei, als stünde man durch das Betrachten selbst am Meeresufer. Als stünde man direkt vor dieser unbegrenzten Wasserwüste. Das Bild ist so raffiniert konstruiert, dass es dich, den Betrachter, selbst an den äußersten Rand stellt.
Es zieht mich also direkt mit rein auf diesen kalten Strand.
Exakt. Es gibt dir einfach keinen sicheren Beobachterposten mehr.
Mhm.
Du bist den Elementen dieser gigantischen, offenen Leere genauso schutzlos ausgeliefert wie dieser winzige Mönch da unten.
Okay, wir wissen nun also, dass der Mönch und durch Kleist eben auch wir, wenn wir vor dem Bild stehen, an einem extremen Rand stehen. Aber was genau steht an diesem Rand eigentlich auf dem Spiel?
Ja, das ist die entscheidende Frage.
Um das wirklich zu verstehen, hast du in unseren Quellen auf ein sehr interessantes Detail hingewiesen. Und zwar, dass wir uns den historischen Zwilling dieses Bildes ansehen müssen.
Richtig. Der Mönch am Meer war nämlich eigentlich nie dazu gedacht, völlig isoliert betrachtet zu werden.
Ach was?
Ja. Das Gemälde wurde 1810 zusammen mit einem anderen Werk vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. Gekauft. Dieses zweite Werk heißt Abtei im Eichwald.
Okay.
Und heute hängen beide Seite an Seite in der Alten Nationalgalerie in Berlin. Und sie bilden ein bewusst konzipiertes Bilderpaar. Man muss quasi das eine durch das andere verstehen.
Okay, lass mich raten, dieses zweite Bild ist jetzt nicht gerade ein fröhliches Sommerfest.
Weit gefehlt. Wenn der Mönch am Meer die absolute offene Leere zeigt, dann ist die Abtei im Eichwald unfassbar dicht, dunkel und endgültig.
Was genau sehen wir da?
Wir sehen eine verfallende gotische Ruine, eine alte Abtei. Es ist Winter, der Schnee liegt auf dem Boden, die Bäume drumherum sind völlig kahl und sehen aus wie abgestorben.
Puh, sehr düster.
Und in dieser Ruine sehen wir einen Trauerzug von Mönchen, die gerade einen Sarg durch das Portal dieser alten Kirche tragen.
Ein Sarg. Okay, das ist deutlich.
Es ist durch und durch ein Bild der Endlichkeit, des Todes, der völlig unabänderlichen Vergangenheit.
Und hier wird es für unsere heutige Erkundung wirklich interessant. Lass uns dieses extrem düstere Bilderpaar mal direkt mit dem Wahnsinn verbinden, der uns heute Abend um 22.30 Uhr bei diesem K.O.-Spiel erwartet.
Sehr gerne.
In den Notizen zu unseren Quellen wird Bundestrainer Julian Nagelsmann zitiert. Und der hat einen Satz gesagt, der diese absurde Logik von so einem Fußballabend so herrlich drastisch auf den Punkt bringt.
Ja, großartiges Zitat.
Er sagte, gewinnen macht alles gut, verlieren macht alles kaputt.
Das ist so unfassbar binär.
Genau, da gibt es überhaupt nichts dazwischen. Und wenn ich mir dieses Bilderpaar jetzt ansehe, also so ein K.O.-Spiel ist doch exakt diese Schwelle, oder? Der Mönch am Meer ist der Moment vor dem Anpfiff. Der Moment, in dem die Zukunft noch nicht geschrieben ist, wo einfach noch alles möglich ist.
Richtig.
Und die Abtei im Eichwald, das ist dann das Urteil nach dem Schlusspfiff, wenn du verloren hast. Das ist das Ausscheiden, wenn der Traum gestorben ist. Passt das so?
Das ist eine fantastische Übertragung. Genau das ist die existenzielle Parallele, die in diesen Quellen steckt. Der Mönch am offenen Meer steht für die Schwelle, für die schiere Möglichkeit. Er steht ja noch vor dem Meer.
Mhm.
Das heißt, er ist noch nicht erlöst, er hat noch keinen Frieden gefunden, aber er ist eben auch noch nicht gescheitert.
Er lebt noch, sozusagen.
Genau.
Ne?
Die Abtei hingegen, die ist die Endgültigkeit. Sie weiß schon vom Tod. Und vor dem Anpfiff heute Abend stehen Millionen von Fans, metaphorisch gesehen, genau dort, wo der Mönch steht. Sie blicken auf diese kommenden 90 Minuten, so wie der Mönch auf dieses schwarze Wasser blickt.
Alles ist noch in der Schwebe.
Ja, es ist ein Raum der reinen Möglichkeit.
Okay, das verstehe ich. Aber genau da habe ich ein massives, logisches Problem.
Okay, welches?
Wenn dieser Fan, genau wie der Mönch, vor dieser riesigen, unkontrollierbaren Ungewissheit steht, vor dieser gigantischen Barriere, in der es laut Friedrich ja kein rettendes Schiff gibt, keine Garantie auf ein Weiterkommen, warum läuft er dann nicht einfach schreiend weg?
Das ist die große Frage.
Ich meine, Warum schaltest du, lieber Zuhörer, heute Abend um 22.30 Uhr überhaupt diesen Fernseher ein? Wenn die Gefahr so extrem groß ist, dass wir am Ende in dieser eisigen Abtei im Eichwald landen, mit dem vollen Schmerz der Niederlage, das ist doch völlig irrational.
Das ist der absolute Kern unserer heutigen Erkundung. Und um den zu knacken, müssen wir diese klassische kunsthistorische Deutung ein Stück weit hinter uns lassen.
Wie meinst du das?
Naja, oft wird der Mönch ja einfach nur als eine Figur der totalen depressiven Einsamkeit gelesen. Also ein kleiner Mensch, der vor der gigantischen, stummen Natur kapituliert.
Mhm.
Das ist jetzt nicht völlig falsch. Aber aus dem Material, das wir hier vorliegen haben, lässt sich eine viel kraftvollere, eigentlich wunderschöne Leitthese ableiten.
Und die lautet?
Dieses Gemälde ist ein Bild der Hoffnung ohne Beweis.
Hoffnung ohne Beweis. Okay, das musst du mir genauer erklären.
Hier kommt ein Philosoph ins Spiel, der das wirklich perfekt auf den Punkt bringt. Ernst Bloch.
Ernst Bloch, okay.
Bloch hat in der Zeit seines Exils, also in den absolut dunkelsten Jahren zwischen 1938 und 1947, ein gewaltiges philosophisches Werk geschrieben. Es heißt Das Prinzip Hoffnung.
Ah, ein Klassiker aus dem Suhrkamp Verlag, ja.
Genau. Und jetzt stell dir das mal vor. Er sitzt im Exil, die Welt um ihn herum brennt, wirklich jede Sicherheit ist zerstört. Eine extremere Form von Ungewissheit gibt es ja kaum.
Wahrscheinlich nicht.
Und in genau dieser Situation untersucht er das, was er die konkrete Utopie nennt. Und er prägt einen Begriff, das noch nicht.
Warte kurz, konkrete Utopie, das klingt für mich nach einem totalen Widerspruch. Eine Utopie ist doch per Definition etwas, das nicht existiert. So ein ferner Luftschlossgedanke. Wie kann die denn bitteschön konkret sein?
Bei Bloch bedeutet es, dass die Zukunft nicht einfach nur ein leeres Blatt Papier ist, sondern dass in der Gegenwart bereits die Möglichkeit einer besseren Zukunft angelegt ist.
Ah, okay.
Für Bloch ist der Mensch nicht einfach nur ein Wesen, das stumm in der Gegenwart feststeckt. Der Mensch lebt immer auch in dem, was möglich werden könnte. Er lebt im Noch nicht.
Hm.
Und hier wird es entscheidend. Hoffnung ist bei Bloch keine gute Laune. Es ist kein passives wird schon irgendwie werden. Es ist eine aktive Kraft, eine Energie, die die Zukunft überhaupt erst denkbar macht. Hoffnung ist das, was uns in der Gegenwart handlungsfähig hält.
Aber was genau ist denn dann der Unterschied zu purem Optimismus? Für mich klang Hoffnung und Optimismus eigentlich immer wie exakt dasselbe.
Ja, das denken viele.
Ich meine, wenn ich optimistisch bin, dass Deutschland heute Abend 3 Tore schießt, ist das doch Hoffnung, oder nicht?
Was hier wirklich faszinierend ist, ist genau diese scharfe Unterscheidung, die Bloch macht. Optimismus oder Zuversicht, das sind Dinge, die auf Indizien basieren.
Also Fakten.
Genau. Optimismus sagt, es wird schon gut gehen, denn unsere Stürmer sind in absoluter Topform, der Trainer hat die Taktik des Gegners entschlüsselt und historisch gesehen haben wir gegen Paraguay immer gut ausgesehen.
Das klingt logisch.
Wenn du optimistisch bist, hast du gute, rationale Gründe dafür.
Und Hoffnung.
Hoffnung beginnt erst später. Hoffnung beginnt exakt dort, wo die rationalen Gründe dünn werden.
Oh.
Wo keine Statistik mehr tröstet. Wo das Meer schwarz vor dir liegt, absolut kein Schiff in Sicht ist und der Himmel dir keine beruhigende Gebrauchsanweisung mitliefert.
Wow.
Die Leere, die Friedrich auf diesem Bild gemalt hat, darf man also nicht als rein negatives Nichts interpretieren. Diese Leere ist die absolute Voraussetzung der Hoffnung.
Das ist stark.
Der Mönch sieht kein rettendes Ufer, er bekommt kein Zeichen von oben und trotzdem läuft er nicht weg. Er bleibt stehen. Der Mönch ist eben kein Optimist, er ist ein Hoffender. Er hält das Ausbleiben eines Zeichens aus.
Puh, okay, das ist echt ein Gedanke, den muss man erstmal sacken lassen. Er hält das Ausbleiben eines Zeichens aus.
Ja.
Wenn wir diesen philosophischen Überbau von Ernst Bloch jetzt mal direkt zurück in die Wohnzimmer der Fans holen, das ist doch exakt das, was ich mache, wenn ich mir heute Abend mein Trikot anziehe.
Ganz genau.
Wenn Hoffnung wirklich erst da beginnt, wo die handfesten Beweise enden, dann erklärt das doch komplett diese absurde Mentalität von uns Fußballfans.
Wie meinst du das konkret?
Naja, denk doch mal an gestern. Millionen Menschen haben gestern wahrscheinlich den ganzen Tag gemurmelt. Ah, das wird sowieso nichts heute. Die Abwehr steht nicht richtig. Wir sind noch nicht eingespielt. Paraguay wird uns gnadenlos auskontern. Das geht komplett schief.
Ja, die Stimmung war ziemlich im Keller.
Genau. Die Leute haben absolut null Beweise für einen Sieg. Sie haben nicht mal mehr Optimismus. Aber heute Abend um 10:30 räumen sie den Wohnzimmertisch frei, stellen das Bier kalt und schalten diesen Fernseher ein.
Exakt. Weil ein K.O.-Spiel im Grunde genommen Ernst Bloch in 90 Minuten ist.
Ernst Bloch in 90 Minuten, das ist gut.
Vor dem Anpfiff ist alles pure Möglichkeit. Alles ist in diesem Zustand des noch nicht. Der Sieg ist noch nicht da, das Führungstor ist noch nicht. Aber eben auch der fatale Fehlpass in der 89. Minute ist noch nicht passiert.
Mhm.
Der Fan weiß rational betrachtet ganz genau, dass alles komplett schief gehen kann. Dass am Ende diese metaphorische Ruine der Abtei auf ihn wartet. Aber genau deshalb schaut er hin.
Wahnsinn.
Nicht, weil er sich sicher ist, sondern weil er hofft. Sobald der Schiedsrichter pfeift und der Ball rollt, bekommt diese völlig offene, ungeschriebene Zukunft plötzlich wieder einen Körper.
Weißt du was? Das lässt das Ganze drumherum ja in einem völlig neuen Licht erscheinen.
Inwiefern?
Naja, alles, worüber im Vorfeld in den Medien so wahnsinnig ernsthaft und ausgiebig geredet wird, diese endlosen Analysen, die Formkurven, die unzähligen Expertenmeinungen, das Berechnen von Pressinglinien und Laufwegen, das ist doch eigentlich nur unser kläglicher, zutiefst menschlicher Versuch, uns an irgendetwas festzuhalten.
Absolut. Es ist Bewältigungsstrategie.
Wir wollen diese erdrückende Ungewissheit dieses Schwarzen Meeres nicht ertragen. Also klammern wir uns an Taktiktafeln. Wir wollen Beweise haben, wo es einfach keine gibt, aber, wie es in unseren Quellen so treffend und brillant zusammengefasst wird, Hoffnung kennt keine Statistik.
Besser kann man es kaum sagen. Und sobald der Anpfiff ertönt, passiert etwas Magisches. All das, jede noch so schlaue Analyse, jede Wahrscheinlichkeitsrechnung, das wird sofort zu völlig unbedeutendem Hintergrundrauschen.
Es zählt nicht mehr.
Nein! Der Fußballfan tut in der Sekunde des Anpfiffs haargenau das, was der kleine Mönch auf Kaspar David Friedrichs Gemälde tut.
Er bleibt stehen.
Er flieht nicht. Er dreht sich nicht um und versteckt sich im Landesinneren. Er diskutiert auch nicht mit dem Meer, also mit der offenen Zukunft, warum sie nicht berechenbar sein kann. Er fordert vom Himmel keinen sicheren Plan B. Er bleibt einfach stehen.
Er stellt sich der Leere.
Ja. Beide, der Mönch und der Fan, wissen nicht, ob ganz hinten am Horizont die Rettung wartet. Aber beide gehen nicht weg. Beide geben der bloßen Möglichkeit eine Chance. Es ist ein stiller, fast schon lächerlicher, aber gleichzeitig zutiefst heiliger Trotz vor dem Ungewissen.
Also was bedeutet das alles für dich? Für dich, der uns gerade zuhört und vielleicht schon extrem nervös auf die Uhr schaut. Wir haben diese Tiefenanalyse bei einem scheinbar düsteren, bedrückenden Gemälde aus der Romantik gestartet.
Mhm.
Einem Bild, das um 1810 die gesamte Kunstwelt schockiert hat, weil es eben alle bequemen Sicherheiten über Bord warf und den Betrachter schutzlos an den Rand des Nichts stellte.
Ja.
Und wir sind über Ernst Bloch, der mitten im Exil die Hoffnung als das aktive Aushalten des noch nicht definierte, bei der vielleicht tiefsten, emotionalsten Begründung dafür gelandet, warum wir uns heute Abend überhaupt vor den Fernseher setzen.
Genau.
Der Anpfiff ist wie eine kleine Wiedergeburt der Welt. Taktik und Statistiken erklären vielleicht im Nachhinein ganz gut, wie ein Spiel gewonnen wird. Aber Kaspar David Friedrich und Ernst Bloch, die beiden erklären uns, warum wir überhaupt einschalten.
Warum wir es wagen.
Genau. Warum wir es wagen, uns diesem enormen emotionalen Risiko überhaupt auszusetzen.
Und wenn wir diesen Gedanken zum Abschluss noch einmal mit dem ganz großen Bild verbinden, dann wirft das für uns heute eine enorm wichtige weiterführende Frage auf.
Okay, welche?
Wir haben aus diesen Quellen gelernt, dass echte, tiefe Hoffnung genau dort beginnt, wo alle Sicherheiten, Beweise und Statistiken enden.
Mhm.
Wenn das wahr ist, zerstört dann unsere moderne Welt nicht vielleicht etwas Essentielles? Wir versuchen heute ja wirklich alles im Leben durch Daten, Algorithmen und Wahrscheinlichkeiten vorhersehbar, messbar und sicher zu machen.
Oh ja, das stimmt. Alles muss berechnet sein.
Zerstört dieser Drang nach totaler Berechenbarkeit vielleicht schleichend unsere menschliche Fähigkeit, überhaupt noch im wahrsten Sinne des Wortes zu hoffen?
Wow.
Wenn wir in unserem Alltag absolut keinen Raum mehr für das Ungewisse zulassen, lassen wir dann überhaupt noch Raum für die Hoffnung?
Puh, das ist ein Gedanke, den man wirklich erstmal sacken lassen muss. Ein unglaublicher Bogen von einem winzigen gemalten Mönch am dunklen Meer im Jahr 1810 zur Frage, wie wir heute eigentlich unsere eigene Zukunft gestalten und ob wir gerade das Hoffen verlernen.
Ja, das steckt da alles drin.
Ich wünsche dir einen unfassbar nervenaufreibenden, völlig unvorhersehbaren und hoffentlich wundervollen Fußballabend heute um 22.30 Uhr. Halte die Ungewissheit aus, bleib am Strand stehen und schau aufs Meer. Bis zum nächsten Mal.
Das war
Deep Dive Art,
dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.